Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Donnerstag, der 11. Juli. Viele kennen es aus eigener Anschauung. Allein mit Excel-Tabellen lässt sich kein Teamgeist herbeizaubern. Je größer die Organisation ist, in der man arbeitet, ob Konzern oder Behörde, umso wichtiger ist es, dass man sich immer wieder mal auch persönlich trifft. Das alles gilt auch für die NATO. Deren 32 Regierungschefinnen und Chefs hatten jetzt bei ihrem Gipfel in Washington ausnahmsweise mal 3 Tage lang Gelegenheit, die Köpfe zusammenzustecken. Und nach allem, was man am Vorabend des heutigen letzten Tages hörte, tat das dem Bündnis richtig gut. Die westliche Welt rückte ein Stück zusammen. Bei vielen Teilnehmern war am Ende ein neues Selbstbewusstsein spürbar, gespeist aus der Tatsache, dass die Atlantische Allianz heute tatsächlich so groß und so stark ist wie noch nie. Will sich jemand mit der NATO anlegen? Zur 75-jährigen Geschichte des Bündnisses gehört, dass das noch niemand gewagt hat. Auch in Zukunft könnte das nach hinten losgehen. Zu denen, die in Washington derzeit den Rücken gerade machen, gehört auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Hinter sich das Kapitol sprach markige Worte in die Kameras der Weltmedien. Deutschland sei das größte NATO-Land in Europa. Daraus folge eine besondere Verantwortung. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden, sagte er. Meine aus Berlin zum NATO-Gipfel entsandte Kollegin Christina Dunz notierte, das hört sich zumindest nach Führungsanspruch an. Insgesamt zeigte sich der Westen in Washington vitaler und wehrhafter als gedacht. Wie beim Brezelbacken produzierte das Bündnis Nachrichten, die auch in anderen Teilen der Erde Eindruck machen. Mehr als 500.000 NATO-Soldaten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, mehr denn je seit Ende des Kalten Krieges. Um die eigene Gefechtsbereitschaft dauerhaft zu erhöhen, nehmen die NATO-Staaten Rekordsummen in die Hand und organisieren nie dagewesene Hightech-Netzwerke im Rüstungssektor. Um schon mittelfristig die Abschreckung hochzufahren, sollen vom Jahr 2026 an US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk und andere weitreichende Raketensysteme in Deutschland stationiert werden. Die Ukraine bekommt eine militärische Mindestunterstützung von 40 Milliarden Euro pro Jahr. NATO-Stellen übernehmen die Koordination. Der Transfer von F-16-Jets Richtung Ukraine ist, während wir hier sprechen, bereits im Gang, verriet US-Außenminister Antony Blinken. Es dreht sich was am Himmel über der Ukraine. Die NATO koordiniert künftig von Wiesbaden aus Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte. Der Einsatz soll am Freitag beginnen. Der Weg der Ukraine in die NATO wird im Entwurf für die heutige Abschlusserklärung des Gipfels zwar wie bisher an diverse Bedingungen geknüpft, aber als irreversibel bezeichnet. Dies alles sind schlechte Nachrichten für Putin. Moskaus letzte Hoffnung heißt Donald Trump. Was aber, wenn der aus irgendeinem Grund nicht die US-Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnt? Bei den US-Demokraten jedenfalls geht, wie unser Washington-Korrespondent Karl Dömenz berichtet, die Debatte um einen möglichen Ersatz für Joe Biden weiter. Großbritanniens Premier Starmer übrigens zeigte sich letzte Nacht in Washington glänzend gelaunt. Als Neuling im Kreis der NATO-Regierungschefs wurde er rundum mit auffallend großzügigem Schulterklopfen bedacht. Was auch zu tun hatte mit Englands Last-Minute-Sieg über die Niederlande bei der Fußball-EM in Deutschland. Bei abendlichen Wein- und Käserunden prahlte Starmer augenzwinkernd: Seit Labour regiert, haben wir noch kein einziges Spiel verloren. Jeder in der NATO weiß, dass Starmer erst seit dem 5. Juli im Amt ist. Umso mehr freut man sich über den trockenen britischen Humor in weltpolitisch aufgewühlter Zeit. RND-Chefreporter Thorsten Fuchs beleuchtet heute eine unendliche Geschichte aus der Welt der Wirtschaft. Die Meierwerft im niedersächsischen Papenburg ringt wieder mal ums Überleben. Nico Blom, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Werft und heute niedersächsischer SPD-Landtagsabgeordneter, warnt davor, die Sache abzutun als bloße Wiederholung einer Geschichte, die doch bislang immer wieder gut ausgegangen sei. Von allen Krisen, durch die die Werft und die Region gegangen sind, ist dies mit Abstand die schwerste. Die Meierwerft ist die größte in Deutschland. Gut 3000 Beschäftigte bauen an der Ems, 40 Kilometer von der Nordseeküste entfernt, die modernsten Kreuzfahrtschiffe auf dem Globus. Das jüngste Schiff, das die Werft ablieferte, die Carnival Jubilee, ist 345 Meter lang und hat Platz für 5400 Passagiere. Eine Luxuswelt auf See, schreibt Fuchs. Das gemeine Publikum aus der Region darf zuweilen immerhin auf die Außenseite dieser Riesenschiffe blicken. Wenn sie auf der schmalen Ems gen Meer gezogen werden, in Millimeterarbeit an Brücken und Ufern vorbei, säumen traditionell Tausende die Ufer. Gab es Szenen dieser Art in jüngster Zeit so selten oder wurden durch die Preise die Kosten nicht mehr reingeholt? Ein existenzgefährdendes Minus steht jedenfalls mittlerweile in den Büchern. Bis Mitte September braucht die Werft 2,3 Milliarden an Bürgschaften für weitere Kredite und 400 Millionen Euro an Eigenkapital. Oder sie wird ein Fall für den Insolvenzverwalter. Hinter den Kulissen gibt es hektische Gespräche zwischen dem Land Niedersachsen, dem Bund, den Gewerkschaften und der Unternehmensführung. Als Retter in der Not könnte sich jetzt eine Figur entpuppen, die man in aller Welt kennt. Mickey Mouse. Die Oriental Land Company betreibt in Japan die Disney-Freizeitparks und möchte ab 2029 auch Kreuzfahrten anbieten. Sie will jetzt ein neues Schiff aus Papenburg für einen Milliardenbetrag. Ist das die Rettung oder reicht das noch nicht ganz? Ein Happy End jedenfalls ist nicht ausgeschlossen und es könnte sich zeigen, dass in diesem eigentümlichen globalen Geschäft mit den Träumen der Menschen der wahre Retter kein real existierender Politiker ist, sondern eine Fantasiefigur. Eine ziemlich kleine mit großen, runden Ohren.
Wer heute wichtig wird.
Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin, hat in Washington am Rande des NATO-Gipfels Vibrationen ausgelöst, die heute noch ihre Grünen in Berlin beschäftigen werden. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte Baerbock überraschend, sie werde nicht noch einmal die Kanzlerkandidatur für die Grünen anstreben. Sie wolle sich stattdessen als Ministerin voll auf die internationalen Krisen konzentrieren. Die Welt ist ja offensichtlich eine ganz andere als vor der letzten Bundestagswahl, sagte sie der CNN-Journalistin Christine Amanpour. Robert Habeck, der am Mittwochabend durch Nordrhein-Westfalen reiste, erwischte die Nachricht erkennbar auf dem falschen Fuß. Bemerkungen zu einer eigenen Kanzlerkandidatur machte Habeck nicht. Nun seien, sagte er, was das weitere Vorgehen angehe, die Gremien der Partei gefragt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Matthias Koch, am Mikrofon Philipp Rösler.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.